Oh, ihr Lieben, Kai Christian und ich, wir haben heiß weiter diskutiert nach der letzten Folge. Und deshalb werden wir hier gleich nahtlos anknüpfen. Ihr erinnert euch, wir haben zuletzt über Mobilität, den Megatrend, gesprochen und werden heute über Konnektivität als Megatrend sprechen. Ursprünglich dachten wir, das hat relativ wenig miteinander zu tun, aber zuletzt ist Kai Christian auf die Idee gekommen, dass es sogar mit 1860 was zu tun hat.
Auf die Idee.
Du Armer,
Die Brücke möchte ich jetzt von dir geschlagen sehen.
Das darfst du gerne. Also du hattest irgendwas von 1860-Fans gesprochen, die du irgendwie zusammensuchen möchtest, oder was war das?
Nein, ich hatte gesagt, ja, dass tatsächlich jeder seine Plattform sucht. Und damit jeder seine Plattform für sich selbst finden kann, ist natürlich eine hohe Konnektivität Voraussetzung.
Und das gilt auch für 1860, weil du bist ja 1860-Fan, bist du ja. Nicht nur.
Ja, nicht nur, auch in Verantwortung. Ein verantwortungsbewusster Fan.
Großartig, seid gespannt. Rund um den Megatrend Konnektivität.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Benzmann, dem Management Podcast. Jetzt weiß ich auch, warum wir eine Kamera aufgestellt
Ich
haben in unserem Podcast.
grüße euch. Genau.
Lieber Kai Christian, in unserem Podcast-Studio, weil du warst knapp davor, mir die Antwort zu verweigern. Und damit es nicht als technischer Fehler darüber kommt, haben wir jetzt
Genau.
diese Kamera hier aufgestellt.
Genau, sinnvollerweise gibt
alles
es Beweismaterial.
dokumentiert. Ja, kannst mal sehen, mein Lieber. Wir sprechen hier über den Megatrend Konnektivität. Das war tatsächlich so einer, da hatte ich mir beim Durchlesen des Recherchematerials, ja, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich ehrlich gesagt. Weil Konnektivität scheint heute irgendwie für uns alle eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass alles und jedes Ding auf der Welt miteinander vernetzt ist. Maschinen, Menschen, Blender und so weiter und so fort. Ja, also das ist ja schon brutal. Wie erlebst du für dich den Megatrend Konnektivität?
Also ich hatte mal ein italienisches Fahrzeug der Luxusklasse.
Jetzt
Und
weiß ich nicht, wie das jetzt in
dieses,
diese Folge
doch,
passt.
ich erkläre dir genau das, weil ich habe selten so häufig das Wort Konnektivität in den Mund genommen wie in den Reparaturwerkstätten, die dazu dienen sollten, dass dieses zentrale Informationssystem des Fahrzeugs tatsächlich sicherstellt, dass ich sowohl telefonieren kann, als auch navigieren kann, als auch gegebenenfalls sogar über eine Schnittstelle meine Musik hören möchte. Das konnte aber tatsächlich nur italienische Straßen anfahren, hat eine äußerst bescheidene Anrufqualität reproduzieren können.
Du hättest halt Italienisch sprechen müssen.
Genau, und im Ergebnis konnte ich das lange mit dem italienischen Design rechtfertigen, aber irgendwann mal habe ich dann doch aufgegeben.
Was soll denn das jetzt heißen? Zu Beginn unserer Folge Konnektivität war hier jetzt vielleicht mal ein anderes Erlebnis
Nein,
bei dir.
Konnektivität, und das merkt man ja jetzt gerade bei dem Misserfolg der deutschen Automobilhersteller in China, Konnektivität drückt sich genau tatsächlich auch in solchen Verbindungsmöglichkeiten aus, wo ein System dir unterschiedliche Anwendungsfelder öffnet. Und das scheint ja tatsächlich gerade im Nutzer Verhalten beziehungsweise im Kundenbedürfnis von chinesischen Automobileigentümern anders zu laufen, als dass wir uns vorstellen, die Hersteller von diesen Autos sind, die nicht verkauft werden.
Aber du bringst einen spannenden Aspekt mal wieder herein, ja. Das Thema Konnektivität führt dir dazu, dass alles und jeder ja Daten aggregiert.
Wie immer, ja.
Ja, wie immer, ja. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, es wird ja eher so zu einer Datenreligion. Es wird alles gesammelt, es wird getan und irgendwie zusammengefasst in der Hoffnung, dass man oder eine KI, was wir natürlich auch im Thema Konnektivität ansprechen müssen, damit früher oder später mal was anfangen kann. Findest du nicht?
Ja, wobei jetzt kommt ein ähnliches Statement von mir wie in der letzten Folge. Ich finde, wir haben wenig Geschäftsmodelle, die wirkliche Kollaboration der Akteure auch ermöglichen. Und wenn wir nochmal abschließend beim Automobil bleiben, dann wissen wir, dass jeder eigentlich in der Zwischenzeit nicht mehr über die herstellereigenen Navigationssysteme navigiert, sondern tatsächlich fast jeder über Google Maps oder ähnliches, weil die noch eine bessere Darstellung, noch eine bessere Qualität der Aussage haben, ob jetzt da ein Stau ist oder nicht. Aber die Automobilhersteller werden den Zugang natürlich nicht öffnen, dass am Ende Apple oder also CarPlay oder Google die Betriebssysteme des Autos übernehmen, weil in den künftigen Betriebssystemen der Automobilhersteller werden Services abgebildet werden, für die ich Geld bezahle. Und entweder ich gebe sozusagen dieses Terrain auf und dann übernehmen die Softwarehersteller und haben dann tatsächlich ihre Customer Experience im Auto, oder aber das bleibt ein Mercedes, das bleibt ein BMW und hat eine ganz spezielle Anmutung, und dann ist aber auch CarPlay in einem nur noch reduzierten Umfang möglich. Weil diese Herausforderung, entweder maximale Konnektivität, dann aber Verlust der eigenen Identität zugunsten des Größten innerhalb dieser Kollaboration, das ist, glaube ich, genau die spannende Frage. Und die Argumente sind immer die gleichen. Auch die hatte ich in der letzten Folge schon genannt. Die Argumente sind Datenschutz, Informationssicherheit, also sprich der Schutz der eigenen Interessenlagen, der Schutz der eigenen Kunden.
Aber es bietet natürlich ein gigantisches Feld für Geschäftsmodelle.
Absolut, natürlich.
Also die Konnektivität und der ihr vorausgehenden Digitalisierung und der Transformationsprozesse führt letztendlich ja dazu, dass du genau diese Modelle entwickeln kannst, nämlich Services entlang der Konnektivität. Ja, klar. Heißt aber auch, für alle, die sozusagen drin sind und mit ihren Daten, die sie zur Verfügung stehen, im Prinzip auch eine Bestätigung geben, bei dem Spiel mitzumachen, heißt das, du bist am Ende auch völlig in diesem Karussell gefangen. Du wirst wahrscheinlich selten ausbrechen können. Du wirst angefixt.
Genau. Und es gibt eben auch in diesen kollaborativen Geschäftsmodellen im Regelfall das Leitsystem oder den beherrschenden Organisator dieser Plattform, der dann schlussendlich doch einen höheren Profit, eine höhere Identitätsstiftung erreichen kann als die anderen.
Ja, wenn er identifizierbar ist, auch das ist ja nicht unbedingt gegeben in der Konnektivität. Schau dir mal beispielsweise Kryptowährungen an, ja. Schau dir mal einen Bitcoin an. Also ich finde es erstaunlich, dass du da auch hier im Bereich der Konnektivität ja am Ende Datenpakete hast, die rund um den Erdball gehen, dem ein recht hohes Vertrauen, vielleicht in der Vergangenheit ein höheres Vertrauen zugebilligt worden war als jetzt heute, aber dennoch gigantisch, ohne überhaupt zu wissen, was denn das jetzt ganz genau eigentlich ist. Und ohne überhaupt zu wissen, ob da jetzt vielleicht doch nicht am Ende irgendwo noch eine Tür ist, wo man rein kann oder wie auch immer. Wie betrachtest du denn dieses Phänomen rund um die Konnektivität, gerade beispielsweise auch im Kontext mal der Kryptowährung?
Ja, also ich bin jetzt überhaupt kein Spezialist, was Kryptowährungen angeht. Von daher kenne ich mehr so die abschreckenden Beispiele, wo die Kryptowährungen auch schnell Richtung offensichtlichem oder tatsächlichem Betrug abgleiten. Aber natürlich setzt eine Kryptowährung genau die von dir beschriebene Konnektivität von vielen, vielen Beteiligten voraus. Das ist ja systemisch relevant. Und ich glaube schon, dass sie durchaus wie vieles andere, was uns erst technisch ermöglicht wurde, im Zuge der Möglichkeit, diese Konnektivität herzustellen zwischen unterschiedlichen Beteiligten über eben entsprechende Plattformökonomien, da hat es definitiv eine Daseinsberechtigung, absolut.
Es geht ja jetzt vor allen Dingen stark weiter im Bereich der künstlichen Intelligenz, bei welcher wir ja unfassbare Phänomene ja jetzt auch aktuell feststellen können. Also sprich, allein das, was an Traffic sozusagen bei OpenAI, ChatGPT, gerade so in den ersten Monaten läuft, haben andere Plattformen in Jahren gebraucht, an Traffic aufzubauen. Und alles, was da ja sozusagen reinkommt, befeuert ja wiederum auch das Thema Konnektivität und Vernetzung.
Ja, das ist wirklich ein absolutes Phänomen und ich kann dieses Phänomen auch nicht wirklich entschlüsseln. Vielleicht lag es wirklich daran, dass das eine endkundentaugliche Anwendung war, dass also tatsächlich diese abstrakte Begrifflichkeit der künstlichen Intelligenz einen Anwendungsfall hat, der tatsächlich so einfach zu simulieren ist, sodass jeder eigentlich versteht, was künstliche Intelligenz leisten kann. Das scheint mir schon einer der Faktoren zu sein. Das hätte aber tatsächlich auch ein anderer Marktteilnehmer von einem anderen Anbieter erreichen können. ChatGPT hatte, glaube ich, vielleicht den Vorteil, dass es sehr dynamisch in den Markt gestoßen wurde, sofort ein großes Thema war, überall aufgenommen wurde und jetzt tatsächlich so gefühlt auch der wirkliche First Mover ist, der dann auch einen entsprechenden Vorteil generiert gegenüber anderen Produkten, die jetzt zwischenzeitlich ja alle am Markt sind, aber bei weitem nicht die Relevanz haben.
Naja, und jetzt hast du natürlich Abermillionen User, die dieses Ding füttern, ja, mit Fragestellungen, mit Dingen, die man wissen will und so weiter. Und das System lernt. Speicher ist nicht mehr der Engpass. Auch da werden wir, glaube ich, Quantensprünge erleben, bedingt allein auch durch die Quantentechnologie, die wir im Computerbereich haben werden. Also das bedeutet, am Ende wird es ja dazu führen, dass diese Vernetzung auch zwischen Mensch und Maschine letztendlich die beiden nicht mehr voneinander abgrenzbar macht. Weißt du, stell dir mal vor, unser klassisches E-Mail-Fach, welches wir jetzt ja nach wie vor, das finde ich ja übrigens eine völlig abartige Technologie, also die E-Mail, die hält sich ja tatsächlich jetzt schon über Jahrzehnte, obwohl schon alles andere mögliche entwickelt worden ist. Aber hier wird, glaube ich, auch gerade im Office-Bereich es spannend werden zu beobachten, wie KI integriert wird in die Office-Kommunikation, sodass die Dinge von selbst beantwortet werden, vorgearbeitet werden und so weiter und so fort. Und das Gegenüber, das ist ja eigentlich das Spannende auf der anderen Seite, ja, das Gegenüber eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, mit wem spreche ich denn jetzt eigentlich. Ich spreche jetzt gerade eigentlich hier mit der Benzmann-KI sozusagen, ja, mit dem Bot. Oder was ist da jetzt auf der anderen Seite?
Ja,
also das kann ja schon auch einen verängstigen.
Ja, definitiv. Also diese Unsicherheit, wer steht einem gegenüber, ist sicher ein ganz, ganz großes Thema. Auf der anderen Seite habe ich noch für mich, ohne dass ich mich in dem Bereich wirklich technisch auskenne, nicht verstanden, wie der Algorithmus sich selbst weiterentwickeln soll, weil theoretisch müsste der ja von der Logik her die eigene Darstellung, die ja schon das Best-of der Informationen beinhaltet zu irgendeinem Thema, das ich bei ihm angefragt habe, dann eigentlich als Benchmark auch weiterführen. Also theoretisch, wenn ich jetzt also sage, mach mir den besten Aufsatz über Artenvielfalt, dann müsste sich ja dieser Aufsatz dann permanent reproduzieren, weil er ist ja schon das Beste, was man sozusagen erreichen kann. Und müsste ja dann nur noch durch ein neues menschliches Produkt verbessert werden oder durch eine andere KI, die noch besser ist. Das ist mir noch nicht so ganz klar, weil damit besteht ja irgendwann mal die Gefahr einer gewissen Sättigung. Also es gibt dann irgendwann mal die beste Trauerrede, es gibt dann irgendwann mal die beste Dankesrede etc. Und das ist mir noch nicht klar, wie da der nächste Evolutionssprung sein soll.
Naja, die Frage, die du ja stellst, ist, wo findet dort dann auch Innovation statt?
Genau.
Ja? Wenn vieles letztendlich wiedergegeben wird und neu kuratiert wird sozusagen.
Genau.
Ja? Aber Innovation ist ja eigentlich genau das spannende Thema für Unternehmen.
Ja, genau.
Ich hatte kürzlich mal ein Seminar besucht, das finde ich ganz spannend, KI in der Geschäftsmodellentwicklung. War hochinteressant, also der Dozent, der hatte mal am Beispiel von einem Kaffee gezeigt in einer kleinen Stadt, wie dieses Geschäftsmodell des Kaffees sich weiterentwickeln könnte. Und am Ende ist dann auch wirklich ein Business Canvas herausgekommen mit auch ein paar ganz ungewöhnlichen Ideen, in dem eben in der Moderation bei der KI bestimmte Aufgabenstellungen gegeben worden sind, die halt blitzschnell dann zu einem Ergebnis geführt haben.
Was war das so das Ungewöhnlichste in einem Café?
Naja, also nimm doch jetzt beispielsweise mal, das ist jetzt natürlich nicht supi ungewöhnlich, ja, aber fand ich eine ganz interessante Idee. Wie kannst du deinen Kaffee irgendwie einzigartig machen? Wie kannst du es aber auch lokal vernetzen und so weiter? Daraus kam dann, dass du dich mit der lokalen Kulturszene dann vernetzt. Dann ist aber immer noch nicht die Frage, ja, was, wie findet die jetzt statt in diesem Kaffee? Genau. Ja, also nur ein Bild an die Wand hängen wäre jetzt tatsächlich sehr banal gewesen. Und dann wurde dann noch die Aufgabe quasi gegeben, wie kann das Ganze auch noch nachhaltig irgendwo sein? Und am Ende kam dann halt raus, du machst halt nachhaltige Becher, auf welchen die Kunstwerke dieser Künstler dann abgedruckt sind, ja. Und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Aber wie gesagt, das in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit wurde das entwickelt, ja. Also während andere, du kennst diese Runden, man sitzt zusammen und was machen wir jetzt beißen wir erstmal in den Keks rein und gucken mal, wer eine Idee hat, ja. Ist das blitzschnell passiert? Und das finde ich schon spannend.
Absolut, absolut. Und die Idee ist, also ist mehr als diskutabel. Also ist ja durchaus.
Das war nur eine von einer ganzen Palette von Themen. Und das Interessante ist wirklich eben die Kombination verschiedener Ausgaben. Dort, wo vielleicht auch ein Mensch in seiner Begrenzung einfach nicht dran denkt und sagt, ah, ja, geht jetzt nicht. Also wie sollen das und so weiter, ne? Bups, wird halt irgendwas rausgespuckt. Und das ist jetzt nochmal zurückkommend zu dem Thema Konnektivität und Vernetzung, glaube ich, eine spannende Chance, die man dort betrachten kann. Weil ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, dass du da jetzt zwei Lager aufmachst. Dass wir auf der einen Seite den Mensch haben und auf der anderen Seite die Maschine und da musst du halt einen Graben ziehen und so weiter. Sondern ich glaube, spannend wird es sein, wie kannst du denn eigentlich das Miteinander zwischen den beiden auch organisieren?
Ja, zumal ja auch die Menschheit untereinander vielfältig jetzt über die Maschine organisiert ist, wenn wir beispielsweise an die sozialen Medien denken. Also das ist ja ein zusätzlicher Aspekt, der hier eine große Rolle spielt. Du weißt bei all deinen Freunden auf Facebook nicht mehr, wer da dahinter steht. Das ist eine pseudosoziale Beziehung, die man da pflegt, aber trotzdem ist sie in der Zwischenzeit in unserem Leben eine relevante Größe.
Ja, und auch erstaunlich, wie viele, sagen wir, KI-Identitäten dich mittlerweile liken wollen. Ist das dir auch schon passiert?
Ja, ja, enorm.
Irre, was da draußen gerade passiert.
Also ich glaube, ich habe sicher 100 Bots als Freunde. Also ganz sicher.
Wenn wir schon mal dabei sind, da kann ich ja jetzt auspacken, ich bin auch einer. Also zurück zum Thema Konnektivität. Es bietet eine Wahnsinnschance in der Allianz zwischen Mensch und Maschine. Man darf es auch nicht verwechseln, ja. Ich sag mal, technologische Rahmenbedingungen, das, was man machen kann und ob du jetzt Quantencomputer und so weiter hast, das sind ja, sag mal, technologische Voraussetzungen. Aber die Konnektivität, also sprich die Vernetzung zwischen, ich will es mal global fassen, zwischen Mensch und Maschine, das wird, glaube ich, ein ganz zentrales Handlungsfeld für die Zukunft sein.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube auch, dass die Konnektivität jetzt wiederum bezogen auf die Geschäftsmodelle noch mal deutlich zunimmt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Verlage ganz glücklich waren, wenn sie erste halb digitale Produkte geschaffen haben. Das scheint mir aber tatsächlich jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die Content-Distribution blicken, auch so extrem halbgar zu sein. Und da bietet natürlich Konnektivität und Reichweite, die ich dadurch generieren kann, auch nochmal eine ganz andere Chance.
Ja, und also gerade hier im Bereich des Journalismus, glaube ich, ist jetzt mittlerweile fast in jedem Medienhaus ein gewisser Grad von KI-Content-Produktion, Generierung und Distribution selbstverständlich. Was aber wiederum dazu führt, dass es ja auch andere Trends gibt, wieder zu den hochklassigen Recherchenetzwerken. Mhm. Also wo wirklich dann ein Mensch nicht über eine Tastatur irgendwas versucht irgendwie zu recherchieren, sondern wo ein Mensch angesichts des anderen Menschen versucht, an Informationen heranzukommen, ganz seine Persönlichkeit und auch seine Ausbildung, seine persönlichen Erfahrungen auch herauskehrt, um an diese Informationen heranzukommen. Genau an das ranzukommen, was eben nicht irgendwo
allgemein verfügbar ist. Ja. Genau.
Das bedeutet ja wiederum auch eine ganz, ganz hohe Chance für solchen Qualitätsjournalismus beispielsweise.
Absolut. Das glaube ich auch. Also ich glaube, so diese Mainstream-Information, die wird nicht mehr redaktionell erarbeitet werden. Das macht auch keinen Sinn. Und ganz ehrlich, die ist auch vormals meines Erachtens schon häufig eingekauft worden über die dpa oder andere Dienstleister. Da waren ja schon Redaktionen schon seit langer Zeit nicht mehr selbst beauftragt. Aber das wird sicher sich weiter so spreizen, da bin ich ganz sicher. Wobei ein Freund von mir ist Koch und hat kürzlich in einem Post kommuniziert, dass eine recht bekannte Kochzeitschrift tatsächlich versucht hatte, über ChatGPT Rezepte zu generieren und damit relativ kosteneffizient ein Sommerheft zu generieren.
Ja, interessant.
Und das meiste davon war tatsächlich schwer nachzukochen und aus Sicht des Profis auch nicht tauglich.
Interessant, hatte ich kürzlich auch einen Freund mal ein Rezept zugeschickt für einen Bodenseeburger. Hat er bis jetzt immer noch nicht gemacht. Weiß noch nicht, ob ich reinbeißen würde. Aber wieder eine andere Geschichte.
Was kennzeichnet denn den Bodenseeburger?
Da ist ein Fisch drin.
Ach so, ja, das macht Sinn.
Aber mittlerweile wahrscheinlich auch ein
Bodensee. Aber ist jetzt auch nicht so einzigartig, oder?
Nee, jetzt wo du sagst, wo ich es gesagt habe, nicht wirklich. Ich gebe dir recht.
Und auch wahrscheinlich nicht schutzfähig.
Nicht wirklich. Okay, also Konnektivität. Wir sprechen über eine Allianz zwischen Mensch und Maschine.
Zeigt schön auf, dass jeder tatsächlich auch seine Daseinsberechtigung braucht in der sozialen Welt.
Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Das merke ich mir.
Ja, aber zurück zum Thema. Ja. Also die Schnittstellen, die werden verschwimmen. Wir werden nicht mehr wissen, mit wem haben wir es denn eigentlich gegenüber zu tun. Aber wir haben auch festgestellt, es bietet die Chance genau für das, was eben eine Maschine nicht kann. Du hast es vorhin gesagt, mit einem Begriff, das Thema Mainstream.
Ja.
Ich glaube, dass das Thema Konnektivität vor allen Dingen und auch damit KI vor allen Dingen damit auch erfolgreich für Unternehmen sein wird, um Mainstream abzubilden. Mhm. Um gewisse Prozesse, Strukturen, Dinge darzustellen, die irgendwo viele eben denken. Mhm. Ist ja schon witzig, du kommst mit einem Burger um die Ecke, ich genauso. Wahrscheinlich gibt es Millionen andere, die das auch mal probiert haben. Es bietet allerdings eben auch die Chance, sich davon abzugrenzen und sich rauszunehmen. Das hatten wir eingangs auch nochmal gesagt. Es gibt Menschen, die sagen, das ist alles mir zu viel. Ich weiß von dieser Konnektivität. Ich weiß von meinem Handy, das irgendwie gefühlt alles aufzeichnet und nach einem Gespräch über Windeln mir plötzlich Windeln angezeigt werden in der Werbung. Ich weiß, dass mein Auto alles aufzeichnet und so weiter und so fort. Es führt ja tatsächlich auch zu einem gewissen Verdruss.
Oder Überforderung.
Zu was wird das führen? Zu was kann ein Megatrend Konnektivität führen, wenn der Mensch und immer mehr Menschen feststellen, das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr?
Also schon allein das Thema Erreichbarkeit, darüber hatten wir ja kürzlich auch bei New Work gesprochen, scheint mir wirklich ein Problem zu sein. Also wir haben keine Barrieren mehr. Auch bei uns haben Kunden ein Verständnis entwickelt, dass wir allseits verfügbar, allseits gesprächsbereit sind. Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen durchaus berechtigt mir erzählen, dass sie eigentlich lieber weniger arbeiten wollten. Also da geht eine enorme Schere auf. Das dürfte auch nicht nur bei uns so sein, sondern dürfte sich tatsächlich in diesem sehr, sehr gespreizten Bedürfnisstrukturen, die die Menschheit in der Zwischenzeit entwickelt hat. Für den einen ist es möglichst noch mehr, für den anderen ist es ist alles schon zu viel. Der eine möchte jederzeit seinen Berater sprechen, der andere braucht ihn eigentlich gar nicht mehr oder am liebsten auf Distanz. Das ist in der Zwischenzeit ganz, ganz schwierig abbildbar. Und letztendlich ist Konnektivität auch eine ganz persönliche Angelegenheit. Mhm. Also ich selber muss Wege damit finden, A, damit umzugehen, mit der Informationsflut herzuhalten oder diese Informationsflut zu beherrschen, für mich zu haushalten, mich den Bedürfnissen anderer und den Erwartungen anderer zu stellen, ohne überfordert zu sein. Also sprich, da gibt's ganz, ganz viele zunächst mal individuelle Entscheidungspunkte und dann kann ich natürlich mit dieser Konnektivität mich in der Zwischenzeit schon auch durchaus in meinen Vorstellungswelten, das sind ja insbesondere die sozialen Medien, sehr stark auch ganz anders individualisieren. Das haben wir ja auch in dem Trend Individualisierung besprochen, als das früher so gemeinhin der Fall war, als ich noch mit meiner Individualisierung auf dem Dorfplatz allein stand.
Mhm. Lass uns vielleicht noch Richtung Ende unseres Podcasts noch andere Perspektiven einnehmen. Wir haben ja jetzt schon auch, sag ich mal, so die Konsumentenseite eingenommen. Wenn wir jetzt mal die Unternehmensseite einnehmen oder vielleicht sogar auch die Seite von Regierung, bietet natürlich schon Konnektivität auch eine ganz andere Möglichkeit, Leute mit ins Boot zu holen. Also wenn du jetzt, schau dir mal das Unternehmen an, ja, schau dir mal dein Unternehmen an. Mhm. Was kann der vernetzte Mitarbeiter für das Unternehmen bedeuten? Was
also der
den Erfolg des Unternehmens angeht, ja?
Also er ist tatsächlich besser einsetzbar, ganz klar. Also du hast viele, viele Vorteile. Er kann barrierefrei mit Kollegen zusammenarbeiten. Man hat da schon durchaus viele, viele Vorteile, die man über die Technologie nutzen kann. Ich glaube aber, man darf vielleicht nicht übersehen, dass diese durch Digitalisierung ermöglichten Geschäftsmodelle auch zu einer Verknappung teilweise führen, weil die Zielgruppen ja immer individueller angesteuert werden. Also sprich, deine Zielgruppe für bestimmte Themen wird ja immer kleiner. Und du nutzt praktisch die digitale, effiziente Struktur, um deine Zielgruppe verkleinern zu können. Und das könnte vielleicht schon irgendwann mal auch zum Problem werden. Wir hatten ja in der Pause drüber gesprochen, dass zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel es ja jetzt nicht mehr nur den stationären Lebensmitteleinzelhandel gibt mit Supermärkten und Discountern, wie wir das langjährig gewohnt waren, sondern es gibt jetzt auch E-Food-Anbieter. Also E-Food-Anbieter, die den Online-Lebensmittelhandel propagieren. Das Volumen der eingekauften Lebensmittel bleibt aber relativ konstant in Deutschland. Das ist ein Markt von ca. 135 Milliarden, der, wenn man die Corona-Effekte weglässt, wo die Gastronomie geschlossen hat, relativ stabil ist.
Was ja eigentlich
es
total irre ist.
Es verteilt sich jetzt aber auf mehrere Anbieter. Und zum Teil sind die disruptiven Angreifer einfach nicht profitabel.
Jetzt, genau, das hätte ich jetzt eigentlich gefragt, ja. Also dort, wo viele natürlich in den Markt reindrängen, könnte man meinen, da ist noch einiges an Rendite möglich, ist aber nicht so, siehst du.
Nicht zwingend. Also muss ja nur mal verfolgen in der Presse, was mit einzelnen E-Food-Anbietern was aus denen geworden ist. Und wenn sich ein Markt so stark segmentiert, also sprich, eine laufende Disruption stattfindet, werden die Geschäftsmodelle natürlich kleinteiliger.
Wenn das überhaupt dann noch, sag ich mal, die vordergründigen Geschäftsmodelle sind. Weißt du? Genau. Es kann ja genauso auch sein, dass man sagt, naja, es ist halt Mittel zum Zweck. Also ob ich dir jetzt eine Pizza bringe oder was anderes bringe, ist eigentlich mir Wumpe, weil ich möchte halt möglichst viel von dir halt wissen, damit ich eben entlang auch dieser Vernetzung mit dir, meine sonstigen Serviceangebote vielleicht irgendwann mal aufbauen kann. Das muss nichts mehr mit Pizza zu tun haben.
Genau. Aber diese Kundendatenfokussierung, die ich natürlich eher in einem Online-Handelssystem als in einem stationären Handelssystem generieren kann, weil ich brauche im Online-Geschäft brauche ich immer die Kundendaten. Mhm. Im stationären Handel müssen sie mühsam abgefragt und abgefordert werden und der Kunde hat eigentlich keinen direkten Mehrwert. Wenn man jetzt mal sieht, wie schwierig Kundenbindungsprogramme dort einzuführen waren, während im Onlinehandel ja klar ist, ich brauche eine Lieferadresse, sprich ich brauche bestimmte Daten, um überhaupt die Transaktion zu vollführen. Glaube ich, sieht man ja auch, warum der Erfolg von bestimmten Plattformökonomien wie zum Beispiel Amazon so groß ist, weil die kennen ihre Kunden. Die können einen Dienst nach dem anderen Kunden adäquat strukturieren und auf den Kunden zusteuern. Mhm. Und sie haben in der Zwischenzeit ja tatsächlich sich vom Händler zum Dienstleister weiterentwickelt. Also es ist ja bei weitem nicht mehr der Handel das einzige Geschäftsfeld oder gar das Schwerpunktgeschäftsfeld, sondern der Kunde wird über die Streaming-Dienste als Prime-Kunde bevorratet, bedient. Und dann habe ich aber die Plattform, um ihn über diese Plattform, nämlich Amazon Prime, mit anderen Dienstleistungen anzusprechen.
Mhm. Lass uns mal noch als letzten Aspekt das Thema Mitbestimmung mit reinbringen. Mhm. Ja. Also sprich, was bedeutet Konnektivität für das Thema Mitbestimmung? Weniger jetzt im Handel oder ob ich jetzt irgendwas kaufe oder nicht, sondern Mitbestimmung beispielsweise in einem Unternehmen durch Mitarbeiter, aber Mitbestimmung auch beispielsweise ja in der Politik, dass ich als Bürger mitbestimmen kann. Du kennst das Konzept dieser sogenannten Open Government, ja. Hast du dazu eine Meinung?
Ja, ehrlich gesagt komme ich mir da auch so ein bisschen vor wie in dem eben beschriebenen Geschäftsmodellbeispiel Lebensmitteleinzelhandel. Es wird alles kleinteiliger. Mhm. Und wir haben ja in der Zwischenzeit jede relativ kleine Protestgruppe kann sich sichtbar machen, kann sich tatsächlich Gehör verschaffen, was grundsätzlich begrüßenswert ist. Aber wir dürfen uns über den Nebeneffekt nicht wundern, dass dadurch alles relativ stark zersplittert und natürlich die lautstarken Außenkräfte die moderate Mitte auch lautstark übertönen.
Mhm. Was bedeutet das am Ende für unsere Gesellschaft und was bedeutet das letztendlich auch für die Unternehmen, die wir ja nun in Ökosystemen arbeiten und auch leben?
Ich glaube, dass die Kundenstrukturen für die Unternehmen, wenn wir beim Endkundengeschäft bleiben, immer kleinteiliger werden. Ich hatte dir ja vorhin auch schon das Beispiel erzählt, dass man ja von sogenannten Personas ausgeht, also den typisierten Zielkunden, also beispielsweise Double Income, No Kids oder die ökologisch orientierte Familie auf dem Land oder das ältere Ehepaar im Ruhestand etc. etc. Und diese Personas werden in der Zwischenzeit deutlich kleinteiliger, weil die Zielgruppe jeweils kleiner wird. Das führt unter Umständen dazu, dass ich mit für diese jeweils kleinere, aber ausdifferenzierte Zielgruppe neue Angebote maßschneidern kann, die auch auf die Elemente Individualisierung etc. einzahlen. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, dass natürlich damit auch die Zivilgesellschaft sehr viel kleinteiliger wird, sehr viel mehr diese Individualisierungstendenz auch im, wie gesagt, Angebot, das der Endkunde bekommt, dazu führen, dass sich einfach keine geschlossenen größeren Gruppen mehr bilden.
Mhm. Und um den Gedanken jetzt mal weiterzuführen und so langsam zum Ende unseres Podcasts zu kommen, wäre es ja dann wünschenswert, wenn man denn das sieht, ja, dass man diesen berühmten Schritt nach hinten macht. Ja. Einen Schritt nach hinten, dass man auf das große Ganze schaut, was schon auch sag mal, gerade so im Kontext jetzt unseres Megatrends Konnektivität, glaube ich, die eigentliche Herausforderung ist, also nicht nur diese technologischen Möglichkeiten zu betrachten und sie zu nutzen, sondern dahinter auch eine, ich will es mal so sagen, und das klingt eigentlich fast zu schwach, ich suche nach einem stärkeren Wort, eine Digitalkompetenz aufzubauen, vielleicht eine Digitalresilienz.
Ja, ich glaube, wir brauchen beides. Also du brauchst auf jeden Fall eine Digitalkompetenz, die muss mit den Kindern schon mitgegeben werden. Du brauchst eine digitale Resilienz, um der Überforderung, die gegebenenfalls ja auch Gesundheitsschäden auslösen kann, gerecht zu werden. Und du brauchst meines Erachtens ein Überdenken bestimmter Strukturen, die wir derzeit haben, gerade in den sozialen Medien und in den Angebotsstrukturen, um wieder größere Zielgruppen, also möglichst weit mit einer größeren Bandbreite auch die Zivilgesellschaft anzusprechen. Und du brauchst Angebote, die nicht den individuellen Kunden adressieren, sondern die auf die Gemeinschaft einzahlen. Also wir werden als Menschen die Gemeinschaft als Faktor unseres Lebens weiter benötigen, auch wenn einem die sozialen Medien was anderes vorgaukeln. Und dementsprechend brauchen wir auch soziale Angebote und die müssen wir, wenn wir sie nicht mehr in den sozialen Medien finden, müssen wir sie außerhalb schaffen. Dafür brauchen wir Vereine, dafür brauchen wir soziale Einrichtungen.
Ein wunderschöner Gedanke, wie ich finde, zum Ende unseres Podcasts. Herzlichen Dank, lieber Karl-Christian.
Sehr, sehr gerne.
Und euch auch. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schickt uns gerne euer Feedback. Ihr könnt es auch direkt über Spotify beispielsweise einspielen oder über unsere Podcast-Seite bei Podigy. Euch herzlichen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.